Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 30. Tja, die Grippewelle hat auch meine Stimme erfasst, doch wir machen einfach weiter und hoffen, wir kommen hiermit durch. Wir haben nämlich einen Haufen Themen für euch mitgebracht und die werden wir in den folgenden Heldenfunks mal stückweise abarbeiten. Heute haben wir ein neues Startup rund um Captures. Wir haben für euch dann auch noch Immutable Service Containers mitgebracht und eine Buchbesprechung, Reality Check. Im Studio Christian Müller.
Hallo.
Dann haben wir noch Marc Baumann, unseren treuen Produzenten.
Ja, hallo.
Und ich bin euer Moderator Konstantin Gonzales. Ja, Christian, gestern hatten wir ein schönes Meeting mit einem neuen Startup namens CaptureAd. Was macht denn CaptureAd?
Ja, was machen die? Wie kam es eigentlich dazu, dass CaptureAd zu uns gekommen ist und einen Workshop über deren Geschäftsmodell, Marketing und Vertrieb bekommen hat mit dem Donato Schmidt, unserem Marketing-Director, dem Konstantin und meiner Wenigkeit und den drei Gründern von CaptureAd? Die produzieren oder die haben ein System entwickelt, mit dem die herkömmlichen, unleserlichen und wahnsinnig nervigen Captures ersetzt werden durch Werbefilmchen und man tippt dann entweder ein Produkt oder eine Frage, eine Antwort auf eine Frage, die einem gestellt wird, ein. Das Ganze ist sehr sicher gegenüber den Spambots, wie sie uns erklärt haben. Und es macht Spaß, statt IEXB5 auf rot-grünem Hintergrund einzutippen, einfach die Kaffeemaschine Nespresso einzutippen. Aber den eigentlichen Kicker, den ich besonders schätze an dieser Idee ist, dass während man schon eintippt den Namen, nach circa 3 bis 5 Buchstaben schon ein grünes Licht angeht. Ja, sie sind auf dem richtigen Weg und sie haben das Capture richtig erkannt. Genau. Das ist nämlich genau das, was einem bei den normalen Captures fehlt. Und wir haben auch festgestellt, dass bei anderen Capture-Systemen es, glaube ich, Methode ist, einfach mal den ersten Eintrag, den man gemacht hat, einfach rundheraus abzulehnen, selbst wenn er richtig war. Ganz kurz noch, CaptureAd ist kommen aus dem Rheinland, Köln-Bonn, und waren der Gewinner von unserem Startup-Camp. Also die wurden in dem Pitch, da haben 20 Startups haben gepitcht, waren sie der sogenannte Champ of the Camp, weil sie am meisten Stimmen aus dem Publikum bekommen haben. Wir haben das ganz demokratisch abgestimmt.
Da sieht man, dass CaptureAd genau einen wunden Punkt getroffen hat, der uns allen so ein bisschen immer genervt hat. Ne? Immer wenn man sich irgendwo anmeldet, einen Kommentar auf einem Blog hinterlassen will oder irgendwie sonst was im Web machen will, muss man ja zeigen, dass man Mensch und nicht Bot ist. Und ehrlich gesagt, diese Captures, die nerven schon. Die werden immer komplizierter und man weiß selber nie genau, ob das jetzt ein I oder ein L war oder sowas. Und und manchmal hat man das Gefühl, man hat es richtig eingegeben und trotzdem lehnt der Server das Capture aus Prinzip ab. Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Statistik, dass dann die Hälfte aller Spambots automatisch aufgeben, wenn sie das erstmal abgelehnt werden. Egal. Ich finde, es ist das kleinere Übel, sich eine kurze Werbung anzugucken und dann eine simple Antwort zu geben. Ich glaube, der Weg, warum das funktioniert, ist ja auch, dass die Spambots es noch nicht geschafft haben, animierte Filmchen auszuwerten und darüber dann die richtige Antwort zu erraten. Von daher denke ich mal, ist das, ein guter Weg. Und ich glaube, dass hier auch so ein bisschen die Werbeindustrie aufgefordert ist, interessante, witzige und nützliche Formen von Werbung zu platzieren, wo es tatsächlich Spaß macht, die Antwort einzugeben. Also so platt wie die Kaffeemaschine kostet 39,90 Euro. Das ist ein netter Anfang, aber ich kann mir vorstellen, dass man da auch coolere Antworten geben kann oder coolere Fragen stellen kann.
Was ich für Sysadmins interessant fand, also momentan haben sie, war einfach die Einsatzmöglichkeit, dass es auch eine, sag ich mal, ein Customizing geben soll, beziehungsweise geben wird, in dem eben nicht die Werbung, die CaptureAd sozusagen gebucht hat und ausliefert. Momentan läuft das Ganze noch über ein Affiliate-System, über Zanox. Also es werden Produktbilder ausgelesen, Fragen ausgelesen, Texte ausgelesen, automatisiert. Und man kann, in Zukunft soll es auch möglich sein, dass man sozusagen seine eigene Werbung oder was auch immer drauf schaltet. Das heißt also, man könnte das System auf seiner eigenen Website oder der Sysadmin für die Firmenwebsite oder für das Blog einsetzen und da eventuell Eigenwerbung machen oder auf seinen Twitter-Account hinweisen oder sonst irgendwie eine lustige Umsetzung damit hinbekommen.
Wobei das noch ein Vorschlag von uns ist. Also wir wissen noch nicht genau, ob Capture App das jetzt implementieren kann, aber ich denke, der ist sehr positiv aufgenommen worden.
Richtig, also weil wir haben ja auch zum Beispiel bei einem unserer Systemhelden, nämlich dem fiesen Admin.net, haben wir ja auch gelesen, nach den großen Social Networks findet er die Geißel des Webs diese Captchas und hat sich da auch also lang und breit in seiner bewährten Manier, in Klammern sehr lustig, ausgelassen drüber.
Ja, also die Capture-Seuche hat vielleicht bald ein Ende. Geht einfach mal auf captureat.com und probiert es mal selber aus. Und ich kann mir auch denken, dass die Jungs von Capture-Ad sich über Feedback freuen. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch was für den Blog des einen oder anderen Hörers, der einfach mal seinen Lesern etwas, ich sag mal, Interessanteres bieten möchte als IZYQLP. Ja, und als nächstes Thema haben wir für euch noch ein Interview, und zwar ein Interview mit meinem geschätzten Kollegen Glenn Brunett, der eigentlich blond ist, und der ist in den USA bei uns einer unserer Chefarchitekten für Security. Ja, zum Glück versteht er kein Deutsch, der gute Glenn. Das ist ein Kollege von mir, der sich sehr stark mit Security beschäftigt, und er hat vor kurzem ein Dokument geschrieben zum Thema Immutable Service Containers. Also hören wir mal rein, was Glenn uns zu dem Thema Immutable Service Containers sagen will. So, welcome to Las Vegas, everybody. This is Constantine Gonzalez, and I'm sitting here right next to Mr. Glenn Brunett. Hi, Glenn.
Hi, Constantine. How are you today?
Fine. How are you?
Very good. Thank you.
So, Glenn, what do you do at Sun?
I'm a distinguished engineer working in the chief architect's office within our global systems engineering organization. My primary role is that of the working on information security and also on cloud computing and highly scalable architectures.
Wow, cool. So I learned that you have recently working a lot with a new design pattern called immutable service containers. So what are these immutable service containers?
That's right. Immutable service containers are a design pattern that attempts to put together a variety of security principles and best practices kind of all in one nice container,
package.
That's right. One package. Immutable service containers are an attempt to put together a variety of principles and best practices all into one nice unified package. We can kind of put a bow on top of it. Essentially, what we're trying to do is find a way of producing more secure virtual machine images and operating system deployments, recognizing that people aren't always using security best practices and the things that they should be. And a lot of times it could be because they're unaware of them, or they may not know how to do them, they may find it difficult. So what we're trying to do here is really put it together in a nice package so that we can talk about it as a single unit, talk about its benefits in a single way, and talk about what you can do once you have these benefits, or once you've been able to construct an immutable service container, where you can go from there.
So just to give us a sense of how they work, what's different with immutable service containers versus virtual machines running somewhere or
Immutable service containers are constructed using a set of principles, and I think it's probably best to start there to see how they differ. So if you think about this in terms of security recommended practices, the first thing that you care about when you have an immutable service container is that its network port profile, its network attack surface, if you will, it's only exposing the port necessary for the service.
So when it's an immutable service container running a web server, it's just port 80 and that's it.
80 or 443. Right. And it doesn't mean it's just one port. It may be many ports, but it's limited to those that are necessary for its critical function.
Okay.
That's really key. So it takes the secure by default model that we have in Solaris or other operating systems for that matter to the next level, because even then sometimes other services are left running. Here we lock everything down that's absolutely not required. The second thing that you'll find is that those services are hardened in a sense. So they're running with non-executable stacks. Mm-hmm. They will run with unique credentials, mm-hmm. User and group, for example. And in some cases, what you'll find is that they will run with unique credentials, and those credentials are not used anywhere else on the system. Mm-hmm. So the files, the configuration files, the log files may be owned by other UIDs if we can do it. It's subject to the actual implementation of sure. these patterns. Some operating systems can do more than others. Mm-hmm. In addition, we like to run these services with least privilege. Again, on operating systems that support it, what we're trying to do is minimize the attack surface. We don't want to trust that the application will start up as root and then drop the privileges it doesn't need.
Yeah.
I don't like giving that much trust to applications where we may not have control over the source code, or mm-hmm. We may be given binaries and right. we not know in advance what these things are going to do. So we're using this least privilege model to further lock them down.
So this means that I can say what system calls my binary is allowed to do and what not, so that even if I don't have control of the binary, I can still restrict it to just open a port and then touch some files, and that's it.
That, for the most part, that's true. It depends mm-hmm. on the actual implementation in the operating system as to how much granularity you have in terms of what you can control. Mm-hmm. It may be at a more coarse grain privilege level, but it's certainly more than just UID and GID.
Yeah. Mm-hmm.
The next thing is that you'll find is that the application itself, and this is where the immutable comes in, may be running in a read-only context. Mm-hmm. And the same thing for the majority of the application. There are certain operating system that are out there that will allow us to create these environments where the applications, the majority of the operating system is read-only, mm-hmm. And it can't be changed. That state of immutability cannot be changed from within the operating system itself.
Right.
Take that to the next level, you also then have resource control mm-hmm. capabilities, being able to protect against fork bombs, mm-hmm. Resource exhaustion, CPU memory exhaustion attacks, things mm-hmm. of that nature, where you would want to run several immutable service containers all on the same host image.
Right. So they can't take resources away from each other.
Exactly. Mm-hmm. And then the last part of it is not about the immutable service containers themselves, but mm-hmm. there are some instances where we can then use the host operating system to perform inspection on mm-hmm. the immutable service containers using cool. auditing, using file integrity checking, things of that nature, even overall firewalling, where those controls, those auditing techniques, for example, are looking into those containers, mm-hmm. watching everything they do, but the attacker doesn't know they're being audited. Mm-hmm. They don't have any way of stopping auditing. They mm-hmm. can't change or touch the audit logs, things of that nature.
Cool. So I saw a couple of examples where you were using ZFS as a way of cloning and creating those immutable service containers on the fly, and then you would use ZFS to snapshot them mm-hmm. in case somebody actually managed to get into these.
Yeah.
So there's a whole new world that is opened up by using Solaris containers and ZFS as basic building blocks for immutable service containers, right?
You're absolutely right. In fact, one of the implementations is using Solaris. We have an open Solaris implementation. Mm-hmm. We've done some work with VirtualBox. VirtualBox actually has a concept right. Of an immutable disk and creates differencing mm-hmm. disks. So when you shut down the VirtualBox image and restart it, it starts back clean again from its original state.
Right.
But probably the most work has been done on the Solaris versions. And what's interesting is if you could put this into a big picture, and let's say you're deploying a web server, mm-hmm. you can imagine, well, the web server is exposing port 80 and 443. That's it. So
right.
if you were to do a network scan of this system, that's all you would see.
Mm-hmm.
The web server has a non-executable stack mm-hmm. associated with it, so you're protected against certain types of buffer overflows. The web server's running with unique credentials, web admin or web server ID of some sort,
mm-hmm.
And it's running with least privilege. In Solaris, we can take advantage of the fine-grained privilege model that mm-hmm. it has, so we may give it fork, exec capabilities, but also net privadder, the ability to bind to privilege port, like mm-hmm. port 80. But that's it. It doesn't have any of root's authority, it never starts as root, it never has the opportunity to exercise any of root's privileges in mm-hmm. any way.
Mm-hmm.
And go beyond that, let's deploy that within a sparse root shared IP non-global zone. So if we were to use that, the majority of the operating system is read-only at that point. Everything under user and lib and everything else, it's just read-only. You can't change it.
Mm-hmm.
Beyond that, you can make the application be a read-only loopback mount. So again, right. It can't be changed. And you can take this to an extreme. If you have a static web server, you make the configuration and the data read-only.
Mm-hmm.
So in the event your web server may be compromised through some mechanism, you know, we can't protect against everything, they couldn't change the content. They couldn't change the configuration file.
Right.
So you know, mm-hmm. that helps against defacing and kind of all kinds of other things. You have the resource controls that are available in Solaris that could protect against fork bombs and mm-hmm. resource exhaustion attacks. And then take that to the extreme on the back end, we could enable Solaris auditing that mm-hmm. is watching everything that's going on, give you early warning if there's a problem.
Mm-hmm.
You could be using things like BART to do file integrity checking.
Mm-hmm.
And certainly cool. IP filter, which has both stateful packet filtering capability as well as NAT,
mm-hmm.
which may come in useful with some of the scenarios that we're looking at with OpenSolaris.
So talking of scenarios, for what apps or environments would this work best? So what use cases have you explored with this?
Most of our use cases have been with a variety of open source applications so far,
mm-hmm.
both on an infrastructure level, things like DNS, NTP, syslog, you know, things that you'll find in just about any enterprise, as well as we've looked at things on the web side of things, so Apache,
mm-hmm.
Squid, Pen as the software load balancer. Mm-hmm. We've even built entire Drupal environments where the immutable service containers, we broke apart the application into individual immutable service containers. So Apache was in one, mm-hmm. Memcached was in another,
mm-hmm.
MySQL, the Pen load balancer, they were all separated into their own immutable service containers, but because of the rules that we specified, they were all able to communicate with each other.
Very cool. So I hear there is one example where you actually implemented this together with a German colleague in Germany for a chess tournament. So can you tell us a little bit about that? So
what we did was we had a gentleman in Sun Germany who took the immutable service container design patterns
mm-hmm.
And recognized that they would apply very well to his customer at the International Chess Olympics in mm-hmm. Dresden. And what he did was he took our work with the products that we had specified and applied them to a completely new set of products. He applied them to Sun's web server and proxy server.
Okay, cool.
Showing that this is not about a single product. It's not about a single technology.
Mm-hmm.
We're looking at this in a really grand scale, that these are really architectural patterns and principles that can be applied in a variety of ways.
Mm-hmm.
And really, the International Chess Olympics examples that he did were really proof of that, that this
Very
is
cool.
going beyond.
So suppose I wanted to play with Drupal anyway, so suppose I wanted to implement this thing. So where do I go for more info so I can actually try out this stuff?
Well, we do have a wiki site up on wikis.sun.com.
Mm-hmm.
The URL is http://wikis.sun.com
mm-hmm.
/display/ all caps ISC.
Mm-hmm.
I'm sure if you just search for immutable service containers in Google, you'll find it right away as
and
well.
And we'll put a link in our show notes so that that'll be easy to find. Wonderful.
And what we have there is we have one page that talks about the principles,
mm-hmm.
The relationships to some of the Sun systemic security design patterns that we had done previously, which are mm-hmm. really a precursor for all of this work. And there's a page that focuses specifically on the Solaris examples to give mm-hmm. you a variety of use cases for how you can implement these design patterns with Solaris and OpenSolaris, and we'll be also working on some VirtualBox ones soon.
Very cool. Thank you. So what's next? What's on your roadmap in terms of future developments?
There's actually a couple things. This is one of the kind of technologies that will evolve as the underlying technology evolves.
Mm-hmm.
And so for example, in OpenSolaris, we're actively looking at how we might be able to leverage the network virtualization capabilities of Project Crossbow
mm-hmm.
To build new and different kinds of immutable service containers. So that's one of the areas. And certainly as other technologies are introduced into Solaris, like encrypted ZFS, signed execution, validated
mm-hmm.
execution, things like that, they will certainly figure into our Solaris examples.
Mm-hmm.
But also the other areas is that once you have this immutable service container, it kind of gives you a basic building block for your service.
Mm-hmm.
And we're looking at then architecturally and operationally, what can we do once we have these building blocks? So one of the other projects that my team and I are working on is an area called adaptive security, where we're looking at applying both ecological and biological design patterns to IT security.
That sounds really cool.
And so what we're looking to do is, can we do some interesting things like, we talked about what the benefits of the immutable service containers are and how hard it would be to break into one. Mm-hmm. And one of the things I didn't mention actually is that because we get zones, for example, in the Solaris example, we also offer protection against, you know, user land root kits, kernel land root kits in mm-hmm. a shared IP configuration. You're protected against sniffers. Mm-hmm. There's a variety of different things. Well, now let's say you could have an environment where every 30 minutes the container was destroyed and immediately recreated within a second or two, which we can accomplish with zones and ZFS, and the underlying technology is there to do that. We have this concept we call self-cleansing, mm-hmm. And the idea being that whether we know it's compromised or not, it mm-hmm. could be an event-based kind of system, it could be a time-based system, mm-hmm. where we will just destroy and recreate the containers. Now, certainly this will only work for stateless kinds of applications, but there are quite a wide array of things, from web servers, proxy servers, NTP would be a good candidate for something like this, as well as... NTP would be a good candidate for this, as well as something like Memcached, where mm-hmm. even in Memcached, if you couldn't export all of your data from the cache, in the worst case, you just repopulate your cache again. Yeah. So that there are quite a few examples. And in fact, there's other design patterns that we have listed there mm-hmm. that include self-update, mm-hmm. self-quarantining of the ISCs should you detect a violation, where you don't necessarily want to destroy it because you might want to poke into the kernel and see what's going on. You might, you know, you don't want to lose that forensic data. But we do have self-destruction, and probably one of the most interesting use cases that we have is around a concept we call genetic replacement, where you would take two ISCs that were built using different technologies that were functionally equivalent and replace one with the other.
Oh, cool.
The idea being that if an attack were suddenly launched, a zero-day exploit, no one knew about it, but all of a sudden you're running two different web servers, and maybe you're running Apache and you're using the Sun web server. They're functionally equivalent. They perform equally well. But maybe a bug comes out for Apache. Well, now you can replace all of those Apaches with the Sun web server until a fix can be made. And then you can reproduce that. And one of the nice things that gives you is two things. One, it helps defend against zero-day exploits.
Yes.
But secondarily, because now you're dealing with functional equivalence and having multiple products, but you're in a constrained way, it gives you protections against homogeneity as well.
Right.
So, you know, what's one of the other problems with virus, worm, and other kinds of outbreaks is the homogeneity. So that those are just a few of the things that we're looking on as extensions to the immutable service containers. That, you know, once we have that base, it gives us a real strong platform to do other more interesting things.
Very interesting. So thank you very much.
And, thank you.
I wish you good luck and some wonderful use cases in the future
And please, you know, if anyone out there has feedback for us, it is please. On a wiki site. Leave us comments, and we'd love to hear from you.
Great. Thank you.
Thank you so much.
Ja, und daraufhin bin ich dann ins Web gegangen und habe mir dann mal seine Dokumentation angeschaut. Das heißt also, die Immutable Service Container sind ein Designmuster für sichere Service-Architekturen. Das heißt also, das ist sowas wie eine Sammlung von Mustern, die man sich neben seinen Laptop legen kann und worüber man grübeln kann, wie man sie denn für die eigenen Dienste, die man anbietet, was weiß ich, Webdienste, MySQL-Datenbanken, LDAP-Server oder wie auch immer, verwenden kann. Es ist zunächst erstmal plattformunabhängig und das ist sehr schön. Das heißt, es werden Prinzipien dargestellt, warum diese Prinzipien wichtig sind, warum diese Prinzipien zu mehr Sicherheit führen. Und diese Prinzipien umzusetzen, dazu gibt es dann Beispiele. die man auch gleich ausprobieren kann. Es gibt ein Beispiel, das auf den Solaris-Containern aufsetzt und man sieht daran sehr schön, wie man die Container prima benutzen kann, um Kapselung von Services zu erreichen und damit dann einen sichereren Service zu implementieren. Und es ist auch ein Beispiel auf Basis von VirtualBox in Arbeit. Naja, und was hat man davon? Man hat erstmal dadurch auch eine konsistente, replizierbare und sichere Verpackung von Services. Man kennt das ja, da kommt irgendwann mal jemand und sagt, wir brauchen einen Blablabla-Server und dann schaut man sich an, was das eigentlich ist und dann ist das am Ende ein Stück Software, meistens Open Source, die man irgendwo kompilieren und installieren muss und mit den Immutable Service Containers hat man dann ein Framework, mit dem man diese Services schön sauber kapseln kann, sauber administrieren kann, ausrollen kann und dabei kommt die Sicherheit eigentlich immer an erster Stelle, sodass man damit eigentlich eine sehr schöne Umgebung für seine Dienste hat. Alles schön sauber dokumentiert und vor allem auch flexibel und anpassbar. Das heißt also, wenn ihr sagt, okay, Security haben wir aber immer so und so schon immer gemacht und das wollen wir auch nicht gerne ändern, dann sind die Prinzipien durchaus auch dafür anwendbar. Ja, und zum Schluss haben wir für euch noch eine Buchbesprechung. Und da wir häufig mit Startups auch zu tun haben und wir natürlich auch hoffen, dass viele von euch da draußen in Startups arbeiten, haben wir auch ein Buch mitgebracht, das zwar für Startups besonders interessant ist, aber ich denke, jeder von uns kann da was davon lernen, auch wenn man in einem alteingesessenen Unternehmen ist. Und das Buch heißt Reality Check. Christian, du hast da mal schon ein bisschen rumgeblättert. Was ist denn so dein Eindruck?
Tja, ich habe nur ganz oberflächlich drin rumgeblättert. Allerdings habe ich gerade vor dem Podcast, als wir den Podcast besprochen haben, nochmal raushängen lassen, dass ich ja auch mal in Startups gearbeitet habe, vor fast 10 Jahren. Mhm. Und da schon von Guy Kawasaki Rules for Revolutionaries angelesen habe. Und jetzt das Buch heißt eben Reality Check, The Irreverent Guide to Outsmarting, Outmanaging and Outmarketing Your Competition von Guy Kawasaki.
Das wird ist das so wirklich Guy ausgesprochen oder ist das Guy? Weil irgendwie der Amerikaner wird wahrscheinlich aus G-U-Y und Guy machen.
Ich sag Guy.
Okay.
Vielleicht auch. Ich mach das. Genau. Geek, genau. Ich mach das. Ich halte mich da an das alte Europa.
Okay, ja.
An die französische Aussprache. Was ich sehr schätze an Guy Kawasaki, ist die Geschichte, seine 10-20-30 Rule of Pitching. Mhm. Das ist, wie macht man gute Präsentationen. Das ist auf jeden Fall ganz kurz, also ich glaube, es sind nur 3 Seiten oder sowas. Mhm. Und wenn man das alles zu ungefähr 60-80% beherzigt, dann liefert man eine weit überdurchschnittliche Präsentation ab.
Das ist auch mein Lieblingsvideo auf YouTube tatsächlich. Dazu gibt es nämlich ein Video, wie er seine 10-20-30 Rule of PowerPoint, hat das damals genannt, vorstellt. Und das ist wirklich herzerfrischend. Also eigentlich ist die Regel ganz einfach. Eine gute Präsentation sollte 10 Folien haben, nicht mehr.
Genau.
Und man sollte sie in 20 Minuten geben. Und die Begründung für die 20 Minuten ist einfach klasse. Die hatten wir nämlich gestern wieder. Die Begründung ist ganz einfach. In der Regel wird eine PowerPoint-Präsentation auf einem Windows-PC gehalten und es dauert, und man hat ungefähr 1 Stunde Zeit und es dauert 40 Minuten, bis man das Laptop dazu überredet hat, mit dem Projektor zusammenzuarbeiten. Also hat man sowieso nur 20 Minuten.
Ich sage nur Auflösungsanpassung. Und genau. Wieso ist die Präsentation auf dem Beamer auf einmal rechts aus dem Bild rausgerutscht?
Genau. Ja, und 30 ist die minimale Fontgröße, die man für seinen Text verwenden sollte. Denn wenn man kleineren Text braucht, heißt das, dass man mehr Text braucht. Und das heißt wiederum, dass man sein Thema nicht richtig beherrscht. Und wenn man sein Thema nicht richtig beherrscht, neigt man dazu, alles auf Folien aufzuschreiben und dann aus den Folien vorzulesen. Und der im Publikum sitzt, der kriegt dann relativ schnell mit, dass er schneller lesen kann, als du vorlesen kannst. Und dass du ein kompletter Vollidiot bist und liest dann schon mal im Vorfeld. Und damit hast du überhaupt keinen Bezug mehr zu deinem Publikum. Sehr, sehr schöne Grundregel, muss ich sagen.
Und da haben wir auch wieder ein schönes Wort gelernt, nämlich Vollidiot wird bei ihm Bozo genannt.
Genau.
Genau, Bozo Presentations. Genau. Ich habe kurz mal durchgeblättert, ganz schön, habe ich mir auch durchgelesen, passt ja auch gerade zur Finanzkrise. Schönes Kapitel, The Top 17 Lies of CEOs. Sehr amüsant, sehr amüsant und auch gut kommentiert. Aber ansonsten wirklich auch Hard Stuff, wie zum Beispiel, wie entlässt man Leute? Und zwar So ein Einschnitt ist immer schmerzhaft, aber wie macht man es den anderen und sich selber leicht und wie macht man es auch so, dass die Leute, die noch da sind, auch richtig eingebunden werden und einfach verstehen, warum das jetzt notwendig war und was ihre zukünftige Rolle sein wird. Ja. Und dass man sich nicht in einem Foxhole verkriechen soll, sondern you have to wander around the company and show your face. Maybe the grin on your face is not really true, but it's a grin.
Ja. Vielleicht noch ein paar Worte zum Autor. Der Guy hat ja am Anfang seiner Karriere bei Apple gearbeitet und war damals der Evangelist für die ersten Macintosh-Produkte und hat damals schon so ein bisschen den Grundstein für eine neue Form von Marketing gelegt. Und danach hat er angefangen, dann als Venture Capitalist Startup-Unternehmen zu betreuen. Und im Grunde ist das Buch eine Art destilliertes Gesamterfahrungsschatz von seiner Zeit, sowohl als Marketier bei Apple als auch als Venture Capitalist. Und das Schöne, was mir an dem Buch besonders gut gefällt, ist einfach eben das macht auch der Titel aus, Reality Check. Er erzählt halt, wie es wirklich ist. Er sagt halt Butter bei die Fische, was funktioniert nicht. Und dieses Kapitel, The Top 70 Lies of CEOs, ist ja auch ein typisches Kapitel aus dem Thema. Es gibt übrigens auch ein Kapitel gleich am Anfang, The Top 10 Lies of Venture Capitalists. Das ist toll.
Was? Nur 10 Lügen?
Ja, ja. Gleich dahinter The Top 11 Lies of Entrepreneurs. Also beide Seiten werden da eigentlich brutal durchleuchtet. Und auch wenn man jetzt selber kein Startup ist, so ist es doch immer wieder schön, mal so ein bisschen diesen Blick hinter den Kulissen mitzubekommen. Ja, und die späteren Kapitel, die helfen einem auch in einem ganz normalen Unternehmen weiter. Nicht nur, wenn es darum geht, Leute zu entlassen, sondern auch, wie kriegt man die richtigen Leute an Bord? Wie kann man die richtigen Leute hiren? Oder wie geht man mit seiner Arbeit um? Geht man mit seiner Arbeit um, als ob die Arbeit eine Gefängniszelle ist? Oder versucht man dann, aus seiner Arbeit etwas Nachhaltiges zu machen? Und so gegen Ende geht es dann auch mehr in Richtung Nachhaltigkeit. Da beschäftigt er sich damit, wie kann man Gründertum, Startup-Unternehmen mit sozialen Zielen vereinbaren und wie schafft man den Übergang in die Welt des Non-Profit-Startups. Also eigentlich für jeden was dabei. Wie gesagt, das Buch heißt Reality Check. Guy Kawasaki oder Guy Kawasaki und wir legen euch mal einen Link auf Guys Blog und dann könnt ihr selber mal ein bisschen reingucken. Und wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das Buch promoten, wir finden es einfach nur gut.
Und jetzt habe ich noch einen Event-Tipp, verbunden mit einer tollen Aktion von Sun. Und zwar werden wir in geballter Sun-Mannstärke auf der Next 09, veranstaltet von Sinna Schrader, anwesend sein. Wir waren nämlich der erste Sponsor für 3 Monate. Danach kamen noch ein paar andere dazu. Die Next 09 ist eigentlich eine der Top Web 2.0 Konferenzen, die versucht, alle Bereiche zu beleuchten. Da gibt's wirklich Technical Deep Dives bis hin zu, was hat das für Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft und so weiter. Cool. Es ist auch viel Online-Marketing dabei. Wie gesagt, Sinna Schrader ist ja eine von den noch existierenden großen Online-Agenturen in Deutschland. Und die ist von 5. bis 6. Mai, wobei der richtige Konferenztag mit vielen Sessions eigentlich der 6. Mai ist. Es gibt auch Abstufungen bei den Tickets. Die Tickets sind nicht billig. Also ich glaube, es geht irgendwie bei 800, 900 Euro los. Und es wird noch teurer. Also wer unbedingt dabei sein will, sollte schnell buchen, um noch ein paar hundert Euro zu sparen. Oder er wird Sun Startup Essential Member oder ist das schon? Und kann bei unserem Pitch for Free Ticks mitmachen. Und zwar haben wir 4 Tickets, die wir an Startup Essential Member abgeben. Diejenigen, die daran interessiert sind, sollen einen Pitch abliefern. Warum muss ausgerechnet mein Startup bei der Next 09 dabei sein?
Nicht das, mehr als 10 Folien, bitte.
Genau. Der Pitch ist vollkommen frei. Also E-Mail, Twitter, Foto, Video, Podcast, persönlicher Termin bei uns. Hauptsache überzeugend, kreativ. Mhm. Einsendeschluss ist der 20. April, damit man auch noch günstige Flüge oder Züge buchen kann dorthin. Und wir entscheiden circa 2 Tage später, völlig subjektiv und ohne jegliche Rechtswege, über die Gewinner. Und ja, wir freuen uns auf eine Teilnahme. Und ich habe auch schon gesehen, auf meinem Twitter-Account Sun for Startups laufen auch schon die ersten Replies und Retweets dazu ein. Cool. Mhm. Und ich glaube, wir haben schon vier Pitches vorliegen und wir hoffen, dass es noch ein paar mehr werden.
Das heißt, wir warten jetzt auf bessere Pitches und wenn ihr die Pitches als Audiodatei, Telefonanruf oder persönlichen Termin macht, denkt dran, nicht länger als 20 Minuten, aber als großes Zugeständnis dürft ihr einen Font kleiner als 30 Punkte nehmen, aber nur, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, dann reichen auch 12 Punkte, nicht?
Richtig, genau.
Wunderbar. Dann haben wir unsere Events für heute schon mal abgearbeitet. Das Intel-Event hatten wir im letzten Heldenfunk. Und das Heldenrezept sparen wir uns, denn wir lassen einfach mal die Immutable Service Containers von Glenn Brunet als Rezept für sichere Services in Infrastrukturen durchgehen. Eigentlich ist jeder von uns ja eigentlich ein Infrastrukturprovider, selbst wenn man als Sysadmin nur für den Webserver verantwortlich ist. Und ich denke, dass da der Glenn mit seiner Architektur helfen kann. Er hat übrigens dort auch noch einen Link hinterlegt zu einem Blueprint zum Thema Sun Systemic Security Framework, wo dann ein paar globale Security-Prinzipien dargestellt werden. Auch dort gutes Lesefutter für den Security-Geek. Und ja, damit genug für heute. Wir freuen uns über euer Feedback an kontakt@systemhelden.com. Ihr könnt uns natürlich auch eure Pitches für die Free Next 09 Tickets dahin schicken. Wir freuen uns über eure Kommentare und wir hoffen, dass wir unseren Blog bald auf Capture-Ad umstellen können mit relevanten Fragen zum den Systemhelden und natürlich auch auf jede andere Form von Feedback. Alle Links und Zusatzinfos zu dieser Folge findet ihr im Blog zum Heldenfunk auf systemhelden.com und damit vielen Dank fürs Zuhören und für eure Feedbacks und bis zum nächsten Mal.